Artists for Artists. Tanztendenz München. Engagement für den zeitgenössischen Tanz. Side Talks. Reden wir über Tanz. Der Tanztendenz-Podcast. Der Choreograf Stefan Maria Marp im Gespräch mit dem Journalisten Jonathan Heck.
Als die Schritte aus dem U-Bahn-Aufgang treten, knirscht es unter den Stiefeln. Die Straße vor dem Einstein Kultur ist mit dem ersten Schnee bedeckt. Das Licht der Laternen wird warm vom Weiß des Bodens reflektiert und taucht die Szene in eine andächtige Atmosphäre. Ziemlich passend für das, was gleich kommen soll. Gleich geht es nämlich hinunter, unter die Erde. Hinein in ein Gewölbe, in dem ein schneeweißer Körper aufgebahrt liegt. Rosen und Leichentücher bedecken den scheinbaren Toten. Doch dieser Körper wird nicht regungslos die Totenstarre ertragen. Dieser Körper will aufbegehren gegen die Trennung von Leben und Tod. Dieser Körper will auferstehen, um noch einmal zu tanzen. Denn der Tod ist ein Tänzer. Doch bevor die inszenierte Wiederauferstehung beginnt, eine kurze Einordnung. Es ist Ende November 2023, als Stefan Maria Marp den Lazarus, A White Shadow, in München uraufführt. Lazarus, ein weißer Schatten, ist eine Tanzperformance im japanischen Butoh-Stil. Mein Name ist Jonathan Heck und dieser Podcast setzt sich mit der Person Stefan Maria Marp, dem japanischen Butoh-Tanz und der Lazarus-Performance näher auseinander. Aber die wichtigste Frage zuerst. Butoh, wie spricht man das eigentlich richtig aus?
Ja, also ich sage immer Butoh, aber ich glaube, japanisch kann man sogar Butoh sagen. Also ich sage immer Butoh.
Diese Stimme gehört Stefan Maria Marp. Und als Lazarus ist er der tanzende Tod. Bevor wir allerdings in die Performance eintauchen, will ich wissen, wer dieser Mensch ist. Ich treffe ihn in den Räumlichkeiten der Tanztendenz, in denen er unter anderem als Lehrer und Choreograf arbeitet. Aber ich glaube, ich lasse ihn lieber selbst ein paar Worte über sich sagen.
Mein Name ist Stefan Maria Marp. Ich bin Tänzer, Choreograf. Ich bin auch Tanzpädagoge, also ich unterrichte auch Butoh-Tanz. Und ich bin Psychologe. Ich bin aus München, ich lebe in München, arbeite hier. Das ist mein Schwerpunkt. Und
Um zu verstehen, wie Stefan Maria Marp zu diesem vielschichtigen Tänzer, Künstler und Psychologen geworden ist, muss man am Anfang anfangen. An dem Moment, da Tanzen mehr wird als bloße Alternative zum Alltag. Vielmehr Tanzen als eine Perspektive aus der Krise heraus.
Also es war in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahren. Und ich war so ein bisschen in einer Krise. Also ich habe mein Abitur gemacht und ich wollte halt studieren. Ich habe auch studiert, Chemie habe ich studiert. Dann habe ich gemerkt, das ist es überhaupt nicht. Und das war dann die Krise. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt gucke ich mal ein Jahr lang, was ich wirklich will im Leben. Und bin dann zur Deutschen Post gegangen, habe dort gejobbt als Briefträger. Und damals hat man als Student wahnsinnig viel Geld verdient. Und dann bin ich jeden Abend in die Disco gegangen. Damals war das irgendwie so üblich, Disco. Ist, glaube ich, heute auch noch vielleicht üblich. Und witzigerweise war das die Disco hier unten im Erdgeschoss, das Crash, also eine Hardrock-Disco. Und da habe ich wirklich jeden Abend habe ich es richtig krachen lassen, habe getanzt wie ein Wahnsinniger. Also ich muss dazu sagen, ich war immer sehr sportlich. Ich war früher Leichtathlet. Und ich habe Sport immer geliebt. Also Bewegung war immer so mein Ding auch. Aber so das Künstlerische war was völlig, völlig anderes.
Anfang der 80er Jahre in München. Damals ist die Stadt noch berühmt für ihre ausufernde Disco- und Partyszene. Auf jeden Fall eine legendäre Zeit. Und mittendrin Stefan Maria Marp, der sich die Seele aus dem Leib tanzt.
Ja klar, also damals war ja Michael Jackson und so. Also das, da kam Thriller raus, 1984. Und Prince natürlich. Also Purple Rain und diese ganzen Geschichten. Und also das waren schon so Highlights. Aber es war damals auch, es ist, diese New Wave Szene war da. Und ich bin dann, also später nachdem ich hierher begonnen habe, bin ich ins Mirage, ist das damals gegangen, am Kosttor. Und da liefen so die ganzen Wave-Songs. Also auch Kick the Cure und so lief da. Und das war super.
Cool.
Super. Und wie gesagt, ich habe hier immer getanzt. Und dann haben die Leute so zu mir gesagt, hey, du bist du Tänzer oder was? Mir hat's einfach total Spaß gemacht. Ich habe gesagt, nee, ich bin kein Tänzer, mir macht's nur Spaß. Und das war aber dann sozusagen der Anlass, dass ich eine Tanzausbildung angefangen habe hier in München bei Tanzcenter Ivanson. Ich weiß nicht, ich habe dann die Jessica Ivanson getroffen, sie dann gefragt, kann ich bei dir Ausbildung machen? Jessica Ivanson ist ja auch ein Tanzfinanzmitglied. Und so hat sie gesagt, ja komm, machst einfach mal Probezeit und so. Und dann ging es los. Also dann habe ich 3 Jahre Tanzausbildung gemacht, moderner Tanz, Balletttanz. Und bin dann später, danach bin ich zum Buto-Tanz gekommen. Mhm.
Du bist Tänzer, Choreograf, Pädagoge und Psychologe. Mhm. Für mich wirkt das wie ein harmonisches Gesamtpaket. So, stimmt das? Ist das mein richtiger Eindruck? Oder wie verbinden sich diese, sagen wir mal, Berufungen bei dir persönlich?
Also das ist ein guter Eindruck, den du da hast, ein richtiger Eindruck. Also für mich war immer Psychologie auch, ich war immer total interessiert an Psychologie, auch in der Schule schon. Wir hatten so einen total tollen Lehrer, der hat so freiwillig angeboten, ein Fach Tiefenpsychologie und Philosophie. Wir waren damals 16 Jahre alt in der Schule und ich fand es immer super spannend. Wir haben damals Hamlet tiefenpsychologisch ausgewertet. Also da kam mein Interesse her. Ich habe dann während meiner Tanzausbildung habe ich gemerkt, mir ist nur rein das Körperliche ist mir zu wenig. Ich brauche was für den Kopf. Und dann habe ich mich auch eingeschrieben für das Psychologiestudium hier in München an der Uni und habe das dann praktisch parallel studiert. Und später dann, als ich fertig war, habe ich dann eigentlich die Psychologie vor allem im Therapeutischen verwendet. Also ich habe Tanztherapie auch angeboten. Ich habe auch mit Psychologen, Psychotherapeuten zusammengearbeitet. Wir haben Kurse gemacht. Und dann, also gerade dann, als ich dann noch zusätzlich mit Buto angefangen habe, hat sich das sehr, sehr gut ergänzt, weil Buto ist ja auch eine Tanzform, die arbeitet mit Emotionen, die arbeitet mit deiner Biografie, mit deinen Erlebnissen und das hat sich eigentlich mit der Psychologie dann eigentlich sehr gut ergänzt.
Jetzt ist der Moment gekommen, um uns diesem Tanzstil Buto ein wenig anzunähern. Buto verspricht eine faszinierende und oft surreale Erfahrung. Der Tanz ist bekannt für seine expressiven und oft verstörenden Bewegungen, die tiefe Emotionen, menschliche Existenz und das Unterbewusstsein erforschen. Die Tänzer verwenden langsame, kraftvolle Bewegungen, unkonventionelle Körperhaltungen und oft theatralische Elemente, um ein breites Spektrum an Gefühlen und Themen auszudrücken. Die Atmosphäre kann intensiv und provokativ sein. Die Performance kann von Faszination bis Unbehagen alles beim Publikum hervorrufen. Insgesamt bietet eine Buto-Tanz-Performance eine einzigartige und kraftvolle künstlerische Erfahrung, die die Grenzen des traditionellen Tanzes überschreitet. Jetzt bleibt nur die Frage, wie kommt man aus der klassischen Tanzausbildung zu so einem nischigen Tanzstil?
Die Ausbildung hatte ich abgeschlossen und da hatte ich dann wieder eine Krise, weil ich hatte nämlich wahnsinnige Knieprobleme. Also ich habe sehr viel im Ballett gemacht und sehr viel Modern Dance, also Graham-Technik und das hat irgendwie mein Knie ziemlich belastet. Und dann war ich am Ende meiner Tanzausbildung und dachte mir, jetzt bin ich ja schon irgendwie ein halber Invalide und ich habe noch gar nicht richtig angefangen, also das wirklich auch zu performen. Also ich hatte damals schon Auftritte und so. Also das war wirklich eine Krise und ich habe dann also Feldenkreis gemacht, ein Jahr lang sehr intensiv, das hat mir sehr gut getan und bin dann auf die Tanzwochen in Wien gestoßen 1988. Damals war Wien so eine Metropole für zeitgenössischen Tanz. Und da hat ihm auch Komuro Bushi unterrichtet, ein japanischer Butoh-Tänzer. Ich habe nur sein Foto im Katalog gesehen, wo er in so einem Schlammloch hängt. Und dann habe ich das gelesen, Butoh und so. Ich wusste nichts davon. Dachte mir, wow, das probiere ich jetzt. Und das hat dann, also ich habe 2 Wochen Workshop gemacht mit dem Komuro Bushi in Wien und das hat wirklich... Also mein Körper hat das total irgendwie gekannt, gewusst. Es war total easy für mich. Ich hatte keine Knieschmerzen mehr, nichts mehr. Und das war eigentlich so wirklich so die erste Begegnung, wo ich dann gemerkt habe, das ist wirklich nochmal so eine ganz andere Dimension von Tanz. Also auch so eine innere Dimension kam da rein, auch mit Atmung. Also im Butoh arbeitet man sehr viel mit Atmung und so. Das war vorher so im zeitgenössischen Tanz oder im Ballett, da hältst du eher die Luft an, weil du wirst ja leicht sein. Im Butoh wirst du eher schwer sein oder eher im Boden reingehen. Und war für mich wirklich ein toller Einstieg und ich wusste dann auch, ich werde Butoh-Tänzer.
So ähnlich ging es mir auch, als ich so deine ersten Bilder mal gesehen habe. Also, krass. Sieht krass aus. Das war ein erster Eindruck, der mich schon erstmal, weil ich wusste auch überhaupt nichts. Das fand ich einen spannenden Eindruck. So, vielleicht eine große Frage jetzt. Was ist so für dich persönlich die Essenz von Butoh?
Ja, ist eine schwierige Frage, weil es ist, wie gesagt, es gibt sehr viele Ansätze auch, wie man Butoh verstehen oder erklären kann. Ich sage immer, für mich hat es immer einen Tick auch von Befreiung. Und ich meine, Tanz generell hat mich immer irgendwie auch auf diese Spur geführt, also Befreiung, auch einfach dieser körperliche Ausdruck, dieser ganzheitliche Ausdruck, der wirklich so, der das Ganze auch irgendwie auf eine neue Ebene bringt. Also jetzt schlage ich gleich den Boden zur Lazarus-Produktion, die du ja gesehen hast.
Ja.
Das Thema in der Produktion war ja, wie du vielleicht noch weißt, einfach das Ableben meiner Mama vor 1,5 Jahren, was mich sehr, also emotional sehr mitgenommen hat. Also so ein wichtiger Mensch, wenn einen verlässt, das ist einfach ein Verlust. Und ich habe dann in diesem Stück habe ich eigentlich diesen Aspekt der Trauer, dieses Verlustes, das habe ich wirklich umsetzen können, verarbeiten können. Und ich habe gemerkt, nach dieser Produktion konnte ich mit dem Thema einfach leichter umgehen. Nicht? Also das ist eigentlich so diese Kraft von Butoh, diese Transformation, die da stattfindet, diese Metamorphose. Also, das wird alles ein bisschen umgewälzt in einem drin.
Trauer, Dunkelheit und Emotionen, die im Unterbewusstsein brodeln. Die Umwälzung und Transformation aus und durch den Körper sind genau das, was Butoh ausmacht. Der Lazarus ist ein anschauliches Beispiel dafür. Der Umgang mit dem Tod und die inszenierte Auferstehung eines geliebten Menschen wird hier sehr körperlich dargestellt. Und damit schauen wir jetzt also endlich zu dem Körper, der noch regungslos auf dem Katafalk liegt. Langsam. Sehr langsam erhebt sich der Mensch, ganz in weiße Kreide gehüllt, und beginnt, sich in den eigenen Bewegungen krampfhaft zu verfangen, während eine Steinharfe den Raum in sphärische Klänge kleidet. Der Körper beginnt aus dem Tod herauszutanzen. Trauer und Tod fangen sich in den Bewegungen, die ekstatisch langsam den Blick bannen. Die dunklen Aspekte des Menschseins im Tanz des Körpers. Wie schafft man es, diese tiefen Emotionen umzusetzen und tanzend auszudrücken? Wie lässt sich das Unterbewusstsein so anzapfen?
Weil das sind diese klassischen schattigen Themen des Bhutto, nicht? Also es gibt ja auch so eine Richtung im Bhutto, also wo das eigentlich angefangen hat, das sogenannte Ankoku-Bhutto. Ankoku heißt eigentlich so das Unbekannte. Aber das Unbekannte erstmal so nicht im negativen Sinn, sondern wirklich so im wortwörtlichen Sinn. Also das, was man noch nicht kennt. Und diese Themen eigentlich, Lazarus oder Prometheus oder Golem, das sind alles so Themen, das sind, für mich waren das damals auch, oder sind so neue Themen, unbekannte Themen. Also schattig im Sinne von gar nicht so negativ, aber so, ja, da ist noch eine andere Dimension dabei, eine Tiefendimension, die mich jetzt total interessiert, die ich spannend finde, die ich gerne erforschen möchte. Und so hat sich das eigentlich dann mit diesen ganzen Thematiken gefügt, nicht? Also dieses Forschen, also auch der Lazarus, da geht es ja auch um das Thema, also Wiederauferstehung. Man kann sich das ja so rational gar nicht so richtig vorstellen, nicht? Also das ist ja so was Unbekanntes. Aber man kann sich reinträumen, man kann Visionen haben, nicht? Oder man kann auch die Wünsche haben. Vielleicht will ich mit meiner Mama irgendwie sozusagen in dieser Dimension, will ich ihr begegnen, mit ihr tanzen vielleicht, auf einer ganz anderen Ebene, was wir mit unserem kleinen rationalen Geist gar nicht verstehen.
Das hat, glaube ich, auch viel dann mit dem Unterbewusstsein zu tun, ja, zu dem man da irgendwie den Zugang sucht, habe ich so das
Gefühl. Ja, Träume auch und das Unbewusste, nicht? Also da sind wir wieder bei der Psychologie auch. Sigmund Freud, nicht, der die Tiefenpsychologie entwickelt hat, der auch sagt, das ist ein riesiger Speicher von Information und von Energie. Also das habe ich auch im Bhutto erlebt, dass wenn ich diesen Speicher anzapfen kann, dieses Unbewusste, da wird unglaublich viel Energie frei, nicht? Da habe ich viel Kraft und da stehe ich auch so einen Abend durch, nicht? Also das ist ja auch eine physische Anstrengung, aber wenn man sozusagen auf diese Energien zurückgreifen kann, dann ist das eigentlich gar nicht mehr so schwer.
Hast du einen Ansatz, wie du mit dem Tanzen dieses Unbewusste anzapfen kannst, weil so psychologisch verstehe ich die Aspekte, ja, so vom, ja, Tanzen finde, ja, ich es, aber es ist eine, du betreibst es ja auch als Therapieform und ich finde es wahnsinnig spannend, wie das funktionieren kann, dass du durch das Körperliche auf das vermeintlich vergrabene Unterbewusste, ja, irgendwie zugreifen,
ja,
kannst.
Ja, ja. Also eigentlich ist ein ganz wichtiges Mittel ist die Atmung. Also die bewusste Atmung, also auch im Warm-up, im Aufwärmtraining, sowohl für meine Schülerinnen und Schüler, sowohl auch für mich. Also der Atem verbindet eigentlich diese ganzen verschiedenen Ebenen, also Körper, Geist und Seele, das und auch Emotionen. Also das habe ich festgestellt, das ist sehr wichtig. Und dann gibt es auch so ein paar andere Übungen, wie zum Beispiel das langsame Gehen, ein Slow Walk im Bhutto, wo man also ganz wirklich so ein Fuß vor den anderen schiebt, also wo man so ganz bewusst langsam wird, was erstmal am Anfang völlig einen aus den Socken hebt, weil das halt so ungewohnt ist. Und der Geist, der will ja immer schnell sein, der will ja immer alles Mögliche erledigen, hat er dann die Termine im Kopf und so. Und dann bewegt man sich so langsam, das ist erstmal eine Herausforderung. Aber wenn man das eine Weile durchhält, dann kommst du tiefer rein, in die tieferen Schichten, die dich eigentlich so, die eben auch präsent sind, aber die halt meistens zugedeckt sind durch unser sehr, sehr rühriges Bewusstsein.
Auch als jemand, der im Publikum sitzt, hat es was in eine gewisse Trance versetzt, wenn man jemanden dabei zusieht, wie er so unfassbar langsam geht. So, okay. Das war eigentlich sehr spannend,
okay,
weil ich eigentlich aus der Außenperspektive dir zusehe, wie du das tust. Aber gleichzeitig durch diese Langsamkeit, die du dadurch verkörperst, hat es auch einen Einfluss auf mich. Das ist eigentlich eine schöne Wechselwirkung, finde ich.
Mm-hmm.
Buto ist ja als Tanz an sich noch nicht so alt. Ich glaube, er ist in den 1950ern entstanden. Trotzdem gibst du schon einen Teil dieser Tradition weiter, bist aber gleichzeitig, glaube ich, noch selbst dabei, die weiterzuentwickeln, oder? Oder wie siehst du das im Moment so?
Ja, also das ist so ein interessantes Thema im Buto, nicht? Das ist jetzt nicht so ein klassischer Bewegungskanon wie im klassischen Ballett, sondern es ist tatsächlich eine Tanzform, die durch die Individuen lebt. Also jeder bringt so seinen Stil mit rein. Also es gibt ja die beiden Gründer, Hijikata und Kazuo Ono, nicht? Die haben so ihre, ich sage jetzt mal so zwei grobe Richtungen vorgegeben. Hijikata war eher so der Architekt, der hat eher so auch choreografisch gearbeitet mit bestimmten Bewegungsabläufen. Kazuo Ono war der Freak, also er hat völlig frei getanzt. Und so bei mir ist es jetzt so, also ich bin schon sehr stark durch Hijikata auch geprägt, durch diesen Bewegungskanon, weil ich auch ein Tänzer bin. Also weil ich ein ausgebildeter Tänzer auch bin. Mir ist es wichtig irgendwie. Ich will auch meinen Schülern teilweise wirklich auch Bewegungsabläufe vermitteln. Auf der anderen Seite finde ich auch diesen improvisatorischen Ansatz sehr wichtig, was Kazuo Ono vermittelt hat. Also dieses Assoziative, nicht? Also ich habe ja auch in meiner Gruppe Schülerinnen und Schüler, die sind schon sehr erfahren im Leben, haben schon viel erlebt, und für die ist es sehr wichtig, auch dieses, das auch reinzubringen in diesen Tanz, nicht? Und da kann ich sie nicht jetzt mit so vorgegebenen Bewegungen, sage ich mal, zu kleistern, also oder hemmen, sondern da braucht es eine gewisse Offenheit. Also es ist ein Kompromiss, und ich gebe dir völlig recht, also Buto ist auch was sich weiterentwickelt. Also wie gesagt, es hat in Japan angefangen, aber es ist für meinen Geschmack, ist es inzwischen eine internationale Geschichte. Und es gibt auch immer wieder so Treffen, wo sich zum Beispiel europäische Epigonen treffen und sich austauschen. Ich war einmal auch dabei bei so einem Treffen. Es ist schon sehr interessant, wie sich das da weiterentwickelt, nicht? Und ich bin auch sehr neugierig, also wie sich das weiterentwickelt. Also
ist auf jeden Fall, glaube ich, auch eine wachsende Gemeinschaft im Moment noch, oder?
Ja, es ist eine wachsende Gemeinschaft, aber es ist eine Nische, ganz klar. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr neugierig, wie sich das weiterentwickelt. Also ich schreibe auch gerade ein Buch zu Buto. Ich sitze da schon einige Jahre dran und mache mir da auch Gedanken, also wie Buto sich weiterentwickeln wird in der Zukunft. Also auch gerade mit den ganzen, sage ich mal, digitalen Medien und dieser ganzen, sage ich mal, teilweise körperfeindlichen Entwicklung, technischen Entwicklung. Was kann Buto eigentlich da leisten auch? Und ich glaube, es ist sehr wichtig, als Gegenpol, als eigentlich was sehr, sehr radikal Körperliches ist. Und was, glaube ich, unglaublich wichtig ist, auch für die Zukunft, dass wir dabei bleiben irgendwie.
Apropos radikal körperlich. Was macht eigentlich der Körper auf der Bühne? Der hat sich mittlerweile die Augen verbunden und bewegt sich mal langsam, mal sehr schnell auf das Publikum zu und wieder weg. Dabei begleitet ihn vor allem die klangliche Kulisse, die drei MusikerInnen live auf der Bühne erschaffen. Sie sind es, die diese Performance auf eine ganz eigene Ebene heben. Dabei spielt Christoph Nikolaus die Steinharfe. Einem sehr speziellen Instrument, das aus einem einzigen 50 Kilo schweren Stein besteht. Allein durch die sanfte Bewegung seiner angenästen Finger bringt er den Stein zum Schwingen. Im ganzen Gewölbe ertönt ein Klang, dessen Ursprung so unnatürlich erscheint, dass man sich ein ums andere Mal verwundert fragt, wie das überhaupt sein kann. Am Violoncello spielt Jost Hecker. Er fängt die erratischen Bewegungen des Tanzenden augenscheinlich mit seinem Instrument ein. Es scheint, als würde er den Körper antreiben, manchmal lenken und dann wieder in die eigene Freiheit entlassen. Und dann ist da die Pianistin, Masako Ota. Selten habe ich so eine eindrucksvolle musikalische Performance gesehen. Mal sitzt sie am Flügel und spielt losgelöst, mal beugt sie sich tief in das schwarze Instrument hinein und erzeugt direkt im Inneren der Maschine einen Klang, der wie die Verkörperung des Todes klingt. Diese Mischung, die so den Raum erfüllt, den Tänzer und das Publikum mitnimmt. Diese Mischung erlaubt es, die dargestellte Wirklichkeit der Performance nicht nur mit den Augen, sondern auch am eigenen Körper gänzlich selbst zu erfahren. Ich frage mich, ob der Tanzende diese Vermischung der eigenen Ekstase in seiner Performance wahrnehmen kann.
Also ich registriere das sehr wohl. Also ich auch gerade wenn ich in so einem, sage ich mal, vielleicht extremen körperlichen Zustand bin, dann bin ich eigentlich hochsensibel für das Publikum. Und ich habe ja auch sehr viel Performances gemacht, zum Beispiel auf dem Tollwood mit meiner Gruppe damals. Wir sind also durch die Leute getanzt mit Fackeln und Feuer. Und also ich habe eigentlich immer den Kontakt auch gesucht in meinen Performances. Und ich finde es eigentlich super spannend, wenn ich auf Leute oder auf Zuschauer treffe, die überhaupt nicht vorbereitet sind. Nicht, das ist so für mich dann die klarste und ehrlichste Zuschauerreaktion. Also einige wenden sich ab und sagen, oh Gott, was schrecklich. Andere sind völlig fasziniert, haben sowas noch nie gesehen. Und das ist so, also ich finde diese Begegnung mit dem Außen, mit dem Publikum super wichtig, super wichtig. Also deswegen habe ich zum Beispiel auch jetzt im Lazarus, habe ich ja auch die Zuschauer, habe ich so gesetzt, nicht, dass sie eigentlich auch teilweise mittendrin waren im Bühnengeschehen, weil ich das sehr wichtig finde, da auch in Interaktion zu treten. Nicht jetzt so eine direkte Interaktion, wie man das vielleicht im Theater hat, aber so eine sehr subtile, auf einer subtilen Ebene, aber sehr wahrnehmbaren Ebene auch diese Interaktion.
Teilweise hat man das Gefühl, mit dem Lazarus zu verschmelzen, der wild und scheinbar unberechenbar näher und näher an die Reihen des Publikums herantanzt. Ob er wohl mit den verbundenen Augen genug sieht, um nicht gleich in die aufgestellten Stuhlreihen zu krachen? Wie viel kann er tatsächlich sehen?
Also ich habe euch total wahrgenommen. Also nicht jetzt persönlich, aber so, da ist jetzt jemand, da ist jetzt, das spüre ich auch. Nicht? Jetzt muss ich anhalten. ja, also ja, wirklich, so ganz eher so animalisch auch. Also das ist zum Beispiel auch nochmal so ein Thema im Bhutto, dieses, was wir vielleicht noch nicht angesprochen haben, dieses Animalische. Also ich glaube, jeder von uns hat ganz viel Animalisches in sich, was wir aber durch unsere Kultur nicht leben dürfen. Nicht? Also ich weiß nicht, wie viel Prozent an unseren Genen teilen wir mit den Menschenaffen zum Beispiel. Über 90%. Also wir haben ganz viel Animalisches in uns. Und im Bhutto kann ich das auch sehr, sehr, sehr umsetzen. Nicht? Und da entwickle ich auch eine animalische Intelligenz. Also wo ist jetzt die Grenze? Wie nah kann ich jetzt an den Zuschauer rangehen? Nicht? Also auch, dass es mir noch gut tut. Nicht? Also da gibt's, und da, das ist gar nicht so was Rationales. Das ist was sehr, sehr Tiefes, Animalisches, Unbewusstes, was das so mir da so ein Feedback auch gibt.
Ja, so kannst du dich noch an besondere Eindrücke aus der Lazarus-Performance erinnern, so die bei dir hängen geblieben sind?
Also ganz konkret die zweite Aufführung, da war ein Baby im Publikum, also eine 6 Monate altes Mädchen, und ich wusste davon nichts. Und wenn du dich erinnerst, die allererste Szene, wo ich dann auf dem Katafalk lieg, die ist ja ohne Musik, und dann fängt dieses Baby an zu singen an, und ich krieg das so mit, und ich lieg da und denk mir, what the fuck is going on? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe keine Chance, ich muss damit umgehen. Und dann habe ich dieses, das habe ich dann für mich als Musik genommen. Und ich dachte mir irgendwie, ja, das ist, eigentlich passt das total gut. Sozusagen am Anfang des Lebens ist jemand da und ich tanze jetzt gerade so den halben Tod irgendwie. Und das ist dann so ein Kreis und das war dann also völlig in Ordnung. Und die Kleine hat sich dann auch wieder beruhigt, dass die Musik kam. Und ich habe dann, danach habe ich erfahren, dass das die Tochter von der, die Enkelin von der Pianistin war. Und ich fand es auch ganz großartig, wie wir das dann gelöst haben, also auch soundtechnisch, bewegungstechnisch. Das war für mich eine schöne Erfahrung, auch so eine Erweiterung auch, also eine Überraschung.
Es ist ein schöner Zufall, wenn sich ein kleines Kind so in eine Performance einbringt, deren Kern Tod und Wiederauferstehung ist. Bevor sich der Kreislauf aber ganz schließen kann, tauchen wir nochmal in die Premiere ein, in der sich der Körper im schwarzen Gewand einer alten Dame langsam auf das Finale zubewegt.
Ich meine, die Premiere ist ja immer was Besonderes. Also man ist da immer, hat natürlich eine ganz andere Energie als im zweiten. Also ich weiß nicht, es war für mich einfach eine ganz stimmige Performance. Also es war so ein Energierausch. es war so Energie pur irgendwie. Auch dann im Publikum. Es war das erste Mal auch mit den Leuten und so. Das hat es nochmal irgendwie. Also gerade das Finale, also wo ich dann raustanze aus dem Raum, das lebt ganz stark durch das Publikum auch, durch die Interaktion und durch das Rein-Raus und ich fand einfach ekstatisch auch.
Du warst ja dann schon draußen, du tanzt ja praktisch durch den Eingang, durch den das Publikum rein, und genau. Tanzt du raus und es war spannend, weil das Publikum, als du weg warst, erstmal gar nicht wusste, wohin mit sich. So normalerweise ist dann die Reaktion, okay, jemand, der Tänzer ist weg,
ja.
So die Tänzerin ist weg, so das Publikum klatscht und es hat sowas Erlösendes. Aber das Publikum, das hat erstmal gebraucht, um das zu realisieren.
Ja.
Und das war für mich ein spannender Moment, wenn man da so gemerkt hat, so, okay, wir wissen eigentlich gerade gar nicht, wohin mit uns.
Ja, ja.
Ich auch nicht.
War auch ein relativ untypisches Ende einer Buttu-Performance. Also, dass ich raustanze und vor allem, dass die Tür dann so. Also das war irgendwie, wo ich mir auch wirklich lange nicht sicher war, ob ich das Stück so enden lassen kann. Ich habe dann auch eben mit meinen Musikern gesprochen und so und Assistenten. Und das haben wir eigentlich ganz zum Schluss erst so beschlossen. Aber es war irgendwie mal ein anderes Ende auch. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr als Publikum, dass das erstmal so, jetzt. Was ist jetzt los? Nicht so. Also, ja, ja.
Lazarus, A White Shadow, ist eine ergreifende Tanzperformance. Die Trennung von Trauer und Tod, Auferstehung und Leben verschwimmt mit der Zeit immer mehr. Stefan Maria Marb schafft es, seine eigenen Emotionen auf der Bühne zu erwecken und dem Publikum greifbar zu machen. Obwohl der Kern der Performance einen traurigen Anlass hat, hinterlässt der Lazarus die Lust am Leben. Für das gesamte Projekt zuständig war mit Konzept und Choreografie Stefan Maria Marb, in der Assistenz Alexander Strauß, als Performer Stefan Maria Marb, den Derwisch tanzte Boris Kamin, am Piano spielte Masako Ota, an der Steinharfe Christoph Nikolaus und am Violoncello Joost Hecker. Für das Lichtdesign zuständig war Michael Kunitsch. Buttu ist ein Tanzstil, der sich auf das Erlebnis der TänzerInnen fokussiert. Wer Interesse bekommen hat, diese Erfahrung selbst einmal zu machen, sollte sich nicht scheuen. Auch für Tanzanfänger bietet diese eigene Art des Ausdrucks eine Möglichkeit, sich den tiefliegenden Thematiken anzunähern. Diesen Podcast produziert hat Jonathan Heck. im Auftrag der Tanztendenz München.
Mehr Podcasts und Interviews zu Tanz in München gibt es im TT-Mac auf www.tanztendenz.de. Gefördert durch den Verband Freie Darstellende Künste Bayern e.V. im Rahmen der Strukturförderung Förderpaket Freie Kunst mit Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.